Es ging in meinem Leben nie darum, zu sagen, dass die Hoffnung zuletzt stirbt, sondern dass sie zuallererst lebt.
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute nicht, wie sonst immer, aus dem Studio in Stuttgart, wo wir normalerweise aufzeichnen, sondern live vom Kirchentag in Hannover. Alle, die uns jetzt zuhören, werden das gar nicht glauben. Könnt ihr euch hier in Hannover einmal kurz bemerkbar machen, dass unsere Zuhörenden das auch registrieren? Wir sind ja in Hannover in Halle 6 der Messe. Ja. Und nicht allein, wie zu hören ist. Premiere als Live-Podcast, Hoffnungsmensch. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Kirsten Fehrs ist bei uns. Sie ist Hamburger Bischöfin und die oberste Repräsentantin der evangelischen Kirche in Deutschland. Und das in Zeiten umfassender Kirchenkrise. Es gibt so Stichworte wie sexualisierte Gewalt, Kirchenschwund, Austritte, Rückgang. Aber sie ist eine Frau, die keiner Krise aus dem Weg geht, sondern sich stellt. Auch heute. Es ist so schön, dass du da bist, Kirsten. Herzlich willkommen bei Hoffnungsmensch.
Danke dir, Steffen. Bin sehr gerne da bei dir.
Wir sind gerade auf dem Kirchentag, Kirsten. Und wie war es für dich bisher? Wir sind schon ziemlich durch. Es ist Samstagabend, fast Samstagabend.
Diese Mischung aus Erschöpfung und Glück. Ja. Denn ich glaube, das geht ganz vielen so. Wir haben so unglaublich herausfordernde Zeiten und es stresst so viel in unserer Gesellschaft. Und was ich hier wahrgenommen habe, ist viel Entspannung, Gemeinschaft, viele spirituelle Erlebnisse, die auch ganz wichtig sind und in einem Maße ein Aufeinander achten, wahrnehmen. Angefangen davon, dass man in den Schlangen ganz geduldig steht. Und also es ist einfach eine Atmosphäre, die so besonders ist. Man muss es in der Stadt mal fühlen. Zu dem, was wir, glaube ich, im Moment öffentlich oder an dem, was wir täglich an Nachrichten haben, was richtig einen Gegenakzent setzt. Und das wiederum macht mich nochmal sehr, sehr hoffnungsfroh, weil alle, die sozusagen in den Abgesängen unterwegs sind, also auch, was unsere Gesellschaft angeht, ja, dass es einfach auch geht, dass wir in dem Moment, wo wir uns zeigen und auch Haltung zeigen, dass das auch was verändert. Das finde ich einfach gut.
Ich finde, man merkt es schon, wenn du aus dem Zug aussteigst, gleich am Bahnhof, Hannover klingt irgendwie. Da wird gesungen, es gibt freundliche Menschen, die auf einem zukommen und der Blick ist nicht ganz verklärt. Das ist schon so eine Erfahrung. Ich will dich gar nicht nach besonderen Highlights fragen, aber gibt es ein, zwei ganz besondere Momente, Kirchentagsmomente, die du erlebt hast?
Ich habe ein Podium mitmachen dürfen. Das waren lauter ältere Menschen, so, ich war jetzt die Älteste, gebe ich zu, und dann so abgestuft bis ungefähr 40. Und es ging um das Thema Kinder. Mhm. Und da dachte ich, Und zwar ging es um die Frage, wie können Kinder Demokratie lernen? Aber es saß kein Kind auf diesem Podium. Und das fand ich doch auf eine Weise besonders. Natürlich, irgendwie hatten wir sicherlich auch ein paar schlaue Sachen zu sagen. Und das ging ja auch um Bildung und so weiter. Aber als dann die Kinder nämlich reinkamen und mit nur 3 oder 4 Sätzen sagten, sie möchten, dass ihre Schöpfung bewahrt wird. Sie möchten, dass der Mensch geachtet wird. Sie möchten als Kinder mitbestimmen. Sie möchten gerne das Schulessen genauer wählen dürfen. Sie möchten nicht immer gesund essen wollen. Also versteht ihr, da habe ich auf einmal gedacht, ja, wir sind eine Gesellschaft, die deutlich überaltert ist und alle wählen und bestimmen wir über die Kinder, die im Jahre 2100 leben werden. Und diese, versteht ihr, diese Spannung oder dieser Gap ist mir nochmal so aufgefallen.
Ja, ja, und überhaupt dieses Übereinanderreden.
Total.
Und nicht die direkte Begegnung, die verändert was, ne?
Ja, und das Podium war total super, das will ich überhaupt nicht entwerten, aber diese,
ja, ja,
dies, was wir gesellschaftlich im Moment erleben, dass die Entscheidungen die ausbaden müssen, die nicht mitentscheiden. Das fand ich ganz beeindruckend. Und dann gab es viele, viele spirituelle Momente. Ich bin ja ein Mensch, der sehr gerne singt. Mhm. Und da bin ich so berührt. Gestern zum Beispiel in der Halle 2 hatten wir nach Eckart von Hirschhausen, ich weiß nicht, ob ein paar da waren. Ja. Ui, da haben wir einfach gemerkt, dass dass Leichtigkeit, Lebensfreude, ernsthaftes Nachdenken und unser Glaube, der einen tragenden Hoffnungsgrund gibt, bei all dem, wo man ja manchmal auch die Hoffnung zumindest verstört sieht, dass das wirklich in so einem großen Laden, 5000 Leute, dass das uns alle irgendwie ergriffen hat, die Gemeinschaft. Und solche Momente, dafür liebe ich auch nicht nur Kirchentage, sondern dafür liebe ich auch meinen Glauben, weil da müssen wir nicht viel drüber reden. Das ist eine universale Sprache. Nächstenliebe ist eine universale Sprache, da muss man nicht viel reden. Ja.
Kirsten, du bist ja. Es ist schön, sowas auch zu erfahren. Jetzt bist du trotzdem so auf der funktionalen Seite der Kirche. Du hast seit über 20 Jahren Leitungsämter, bist 2011 Bischöfin geworden. Jetzt seit 2023 hast du den Ratsvorsitz der EKD inne. Und zugleich strahlst du so eine gewisse Unbekümmertheit aus und auch eine Dynamik. Ein bisschen was, ich würde fast sagen, so was im ganz positiven Sinne, was Kindliches, wie du, wenn du vorher von den Kindern erzählt hast. Ist dein Amt nicht manchmal auch unglaublich anstrengend?
Ja. Es ist echt anstrengend, denn die wenigsten wissen ja, dass der EKD-Ratsvorsitz ehrenamtlich ist.
Ich weiß es, aber gut, dass du es nochmal sagst.
Natürlich. Ja, Steffen, du weißt es natürlich, aber ich merke, dass wenn ich durch die Lande gehe, dass die sagen, bist du denn eigentlich noch in Hamburg und so? Ja, klar.
Ja, sagte mir auch jemand heute, die war ja mal meine Bischöfin.
Ich bin's immer noch, wer immer das jetzt gerade war. Also auch übrigens Hamburg und Lübeck, das ist ein Sprengel, der die beiden Hansestädte, also Metropolen, mit im Blick nimmt. Und Stadt und Land ist eben ein Thema, das wir verbinden müssen mehr. Und im EKD-Ratsvorsitz schadet es nicht wirklich. Also je mehr Kirchenleitung, desto mehr Basiskontakt ist so meine Devise. Denn wir heben einfach wahnsinnig schnell ab. Und wir merken es ja auch, dass die Menschen in den Gemeinden und Einrichtungen vor Ort, wenn du sagst, EKD oder wenn du schon sagst, Landeskirche ist unglaublich weit weg. Aber es werden Entscheidungen gefällt, die dann in den Kirchengemeinden umgesetzt werden müssen. Und versteht ihr, mir liegt so daran, zu hören und zu verstehen, was die Menschen bewegt, auch weil wir in unseren Gemeinden so unglaublich viele engagierte Menschen haben. Tolle Leute. Klar, es gibt Krisen und Probleme, da werden wir wahrscheinlich gleich drauf kommen, die wahnsinnig viel Energie zapfen. Aber mir liegt immer daran, dass dieser Blick auf das, was gelingt, was wir zu Wege kriegen, was Menschen miteinander auch schaffen, um einander zu tragen, was passiert in den Pflegeheimen, in Kitas, also ich kann das jetzt unentwegt aufzählen, was übrigens viele Leute gar nicht wissen, dass wir es als evangelische Kirche tun, dass wir vor Ort eine unglaubliche Kraft sind. Und das mit zu stärken, finde ich, ist dieses Amt der Ratsvorsitzenden nicht schädlich, sondern kann manchmal nützen. Und deshalb, um diesen Kontakt geht es mir immer wieder neu.
Ja, das ist bestimmt ganz wertvoll, weil man sonst auf so einer Leitungsebene eben auch am grünen Tisch irgendwie vereinsamen kann. Kirsten, zu diesem Podcast gehört eine kleine Entweder-Oder-Fragerunde. Das ist eine Schnellfragerunde. Ich gebe dir zwei Alternativen vor und du entscheidest dich für eine. Es ist nicht so ganz ernst gemeint. Du kannst auch eine dritte dazulegen oder es einfach wegschieben.
Ich liebe diese Fragen.
Lass uns mal starten. Gerade von dem, ja, ich spüre es schon. Also, die erste passt ganz gut zu dem, wo wir gerade waren. Lust oder Last? Ja, Schnellfragerunde, richtig. Ja, sagt.
Das ist ja dieses nette Beides. Aber ich würde schon sagen, heute eher Lust.
Lachen oder weinen?
Lachen.
Du bist aber auch Seelsorgerin. Kannst du mit Menschen weinen, obwohl du so eine Grundfröhlichkeit hast?
Absolut. Ich bin absolut am Wasser gebaut, weil mich Dinge so berühren können. Und ich finde das auch in Ordnung. Also wir sind so unter Kontrollzwang oft. Und in der Seelsorge sich einfach auch auszusetzen und den Gefühlen auch einen Raum zu geben, einen beidseitigen Raum, das ist ja Seelsorge. Das finde ich.
Ich finde, es macht nicht nur sympathisch, es öffnet auch etwas, auch bei anderen, beim Gegenüber. Laut oder leise?
Ich wäre manchmal gern leiser.
Süden oder Norden?
Norden.
Ja, hier fragt ein Schwabe. Ich will, ja, falsche Gegend hier.
Sitzen. Bei uns fängt der Süden ja schon in Stade an.
Ja, okay. Wir sind schon im Süden. Ich vergaß. Ja, okay. In Hannover, okay. Sitzen oder laufen?
Laufen.
Du läufst 8 Kilometer am Tag, ne?
Mindestens.
Mindestens.
Also jetzt, wenn ich zum Laufen komme, wohlgemerkt. Darf ich nicht irgendwie falsche Angaben machen? Sonst kommt das wieder irgendwo zurück. Ich versuche jeden Tag zu laufen, aber das ist mit dem Ehrenamt jetzt tatsächlich schwieriger geworden, weil wir manchmal um 7 Uhr im Auto sitzen müssen, um zu Terminen zu fahren. Und wenn ich gelaufen bin, bin ich besser fokussiert. Ich habe eine klarere Linie, entwickle Predigten, schlicht und ergreifend, weil man in eine Bewegung hineingehen muss. Wenn ich mir überlege, wie viel wir in der Kirche sitzen und eine bewegte Kirche sein wollen, das ist einfach ein Widerspruch. Mhm. Und ihr könnt mir glauben, in der EKD muss man ziemlich lange sitzen. Aber diesen Gegenimpuls zu folgen, ist auch eine spirituelle, hat auch eine spirituelle Seite. Du läufst doch auch.
Ein bisschen. Aber nicht jeden Tag 8 Kilometer.
Nee, die Strecke ist es gar nicht so sehr. Das ist eher so ein persönliches Gefühl von sich wohlfühlen. Aber ich sage dann immer, das Laufen ist Gebet mit den Füßen.
Das habe ich mir aufgeschrieben, Kirsten. Das hast du mir schon mal gesagt.
Okay.
Ich finde das so eine tolle Formulierung. Laufen ist Gebet mit den Füßen. Für dich auch so ein Moment der Stille oder wo die Bischöfin auch persönlichen Glauben leben kann, oder? So eine persönliche Spiritualität.
Das geht um den Rhythmus. Es geht darum, einatmen, ausatmen, Pause. Und das ist der zutiefst uns angelegte Rhythmus der Schöpfung. Und sich mit dem Rhythmus der Schöpfung in eine Übereinstimmung zu bringen und zu wissen, dass ich ein Mensch bin, der geborgen ist in dieser Schöpfung. Das macht sich für mich durch dieses Laufen klar. Das ist, glaube ich, eine sehr persönliche Form, ein Stück von sich selber abzusehen und in den anderen Rhythmus Gottes einzusteigen.
Wenn du so vom Rhythmus Gottes sprichst, zweifelst du manchmal auch, was wäre, wenn das alles gar nicht wahr wäre? Wenn es die Sache mit Gott nicht gäbe? Wenn das mit der Auferstehung doch nicht so wäre? Wenn doch alles eine Illusion ist? Wenn diese Kirche doch keinen Grund hätte? Also auch die ganzen Mühen vergeblich wären? Kommen dir solche Gedanken oder kommen die dir gar nicht?
Ich für mein Leben habe bisher gerade in den kritischeren Zeiten hat mir das geholfen zu wissen, dass Gott über meine Realität hinaus wirkt. Also dass das, was ich im Moment erlebe, nicht das Letzte ist. Mhm. Und insofern habe ich den Glauben Gott selber für mich nie in Frage gestellt. Das ist für mich irgendwie verinnerlicht, dass Hoffnung gerade ja nicht dann da ist, wenn es alles so toll läuft, sondern dass Hoffnung gerade dann da ist, wenn es nicht toll läuft. Und diese christliche Hoffnung ist für mich etwas ganz tief Verankertes. Ich habe aber in der Seelsorge, ich habe ja im Strafvollzug zum Beispiel gearbeitet und auch in der Psychiatrie, im Krankenhaus, also Seelsorge von der Pike auf gelernt. Und du kommst natürlich mit Menschen an Grenzsituationen, wo du verzweifelte Fragen hast, warum passiert mir das? Was um Himmels Willen habe ich getan? Und die Frage auszuhalten und nicht sofort zu beantworten. Es braucht diese Frage manchmal, um selber zu der eigenen Antwort zu kommen. Und die Seelsorge ist, glaube ich, dann genau die, die aushält, dass es ganz, ganz schreckliche Momente gibt, in denen es erstmal komplett düster aussieht. Und dann von anderen zu hören, dass das Ganze doch irgendwie Sinn hat oder so, das macht mich ganz verrückt. Also ich glaube...
Das, ja. Also ein schneller Bibelspruch oder eine schnelle Erklärung, die Dinge
einordnet.
Ja,
das passiert ja, weil es so schnell unsicher macht, wenn jemand sagt, ich kann überhaupt nicht deinem Glauben folgen oder ich kann nicht glauben, ich möchte es vielleicht gerne, aber es ist im Moment so schrecklich, das kann ich nicht. Ich weiß nicht, was das für ein Gott ist, der mir das antut. Und zu sagen, ja, das wird Gott schon aushalten, dass er angeschrien, dass er angefragt, dass er nicht verstanden, dass er nicht vorhanden, das wird Gottes Macht in seiner Größe aushalten. Und das finde ich gemeinsam auch mit jemandem durchzutragen und durchzugehen, eben nicht zu verlassen und eben in der Seelsorge deutlich zu machen, ich bleibe an deiner Seite, auch wenn es im Moment überhaupt keinen Schritt voranzugehen scheint. Das, finde ich, ist elementar Seelsorge. Das ist unser Grundauftrag von Kirche, ist Muttersprache der Seelsorge, ist die Seelsorge, seit Jesus mit den Menschen mitgegangen ist.
Ja. Du hast es ja auch schon selber erlebt in der Familie, Krankheitssituationen, diese Spannung, professionell Seelsorgerin sein zu sollen, auch kirchenleitende Person und dann in der Familie auch und persönlich auch wieder fragend zu sein. Auch das, hilft dir da auch das Laufen oder wie kriegst du das zusammen?
Eine Mischung, ja, Laufen ist für mich gut, aber die Situationen, in denen man selber so im Schmerz ist, die haben ja ein hohes Maß an Unkontrolliertheit. Und es ist eigentlich auch gut so. Also wenn wir immer drüber stehen würden. Ja. Mich hat das besonders berührt, als meine Schwester gestorben ist. Im Corona-Jahr 2020. Da hatte sie mich gebeten, weil sie nicht in der Kirche war, ob ich für sie die Rede rede. Die habe ich sage und schreibe, das war eine 10-minütige Rede, 50 Mal gesprochen, damit ich sie durchhalten konnte, dann am Tag selbst. 50 Mal. Und das habe ich ihretwegen getan. Und du merkst, dass ich berührt
Danke,
bin.
Dass du das teilst. Weil wir da merken, wie als Christen und als Seelsorgende zumal, wie nah dieser Auftrag eigentlich geht. Und du kannst es nicht unbeteiligt machen, deinen ganzen Dienst. Und dass du das mit Herz tust und mit innerer Beteiligung, eigentlich nur voll, das spürt man auch und das ist was sehr Wertvolles. Das gilt auch für das schwere Thema sexualisierte Gewalt in der Kirche. Das ist auch etwas, wo wir als kirchlich Verantwortliche, ich sage jetzt mal wir, weil ich auch in der EKD-Synode bin und so, wo wir eben überhaupt nicht drüber stehen, sondern uns nur drunter stellen können. und eigentlich gar nicht das Recht haben, darüber zu reden, weil nur Schweigen angebracht ist. Und doch muss man reden, musst du reden. Ich will dich jetzt mal so fragen, was ist so deine Wahrnehmung? Wie hat dieses Thema, die Beschäftigung damit, das alles, was da aufgekommen ist, was uns vor Augen steht, was Betroffene erzählen, was die Studien hervorgebracht haben, wie hat das unsere Kirche verändert?
Steffen, noch zu wenig. So, das ist die kurze, klare Antwort. Aber es ist ganz viel auch schon geschehen. Also du weißt, dass ich mich seit 2011 mit dem Thema beschäftige, weil der erste sogenannte evangelische Skandal eben in meinem Sprengel war. Und die Auseinandersetzung mit den betroffenen Menschen hat mich nochmal völlig neu justiert, wie wir als Kirche eben nicht über die betroffenen Menschen, sondern nur mit ihnen nachdenken können. Es heißt, sich einmal mit dem Thema zu befassen, nicht einmal, sondern sich mit dem Thema zu befassen und sich, ich habe das heute in der Bibelarbeit gesagt, einmal wie die Frauen ans Grab gehen, also sich dem Abgrund auch stellen. Und das ist einer, Steffen, es ist einer. Sich zu vergegenwärtigen, dass es in unserer Kirche Gewalt gegeben hat, auch strukturelle Gewalt, sexualisierte Gewalt und ein System dazu mit beigetragen hat, weil keiner sich getraut hat, einzugreifen. Und wenn wir wissen, dass sich Kinder und Jugendliche damals bis zu 7-mal versucht haben anzuvertrauen und keiner reagiert hat, aus verschiedensten Gründen nicht. Ich bin da nicht diejenige, die da irgendwelche Schuldtürme aufbaut, aber es ist so, das ist ein Fakt. Das hat mich so erschüttert, es hat auch mein Selbstbild meiner Kirche erschüttert, über meine Kirche erschüttert, dass es der Ansporn immer und immer wieder ist, zu sagen, ja, wir haben jetzt richtig eine Aufgabe, so viel an dieser Kirche zu verändern, dass diese Strukturen von Tätern nicht mehr greifen können. Und das heißt, es geht um Sensibilisierung. Es geht nicht nur um Fortbildung. Es geht um eine Sensibilisierung, was es heißt, wenn Menschen in ihren Grenzen nicht geachtet werden. Und das betrifft dieses Thema natürlich in besonderem Maße. Und alles, was wir aus diesen Studien lernen können, wie es genau passieren kann, das machen ja die Studien klar. Was passiert eigentlich und warum, wie kann man es verbessern in den eh schon vorhandenen Präventionskonzepten? Also allein in der Nordkirche sind wir 30 Hauptamtliche, die sich um dieses Thema mühen, in dieser großen Kirche. Aber das brauchen wir auch. Wir brauchen Schutzkonzepte, Leute, in unseren Einrichtungen und Gemeinden. Einfach, um einen Raum zu bieten, in dem das Vertrauen, Kirche ist Raum des Vertrauens, nicht gebrochen wird. Und das ist eine Verantwortung, die wir gelernt haben, nochmal in besonderer Weise, indem wir uns eben mit betroffenen Menschen auseinandergesetzt haben, die das gut reflektiert, uns auch vermitteln konnten. Also, wenn ich da diesen Appell an euch setzen darf, beschäftigt euch damit, guckt es an, so wie ihr ja auch im Gnadauer Verband, Steffen, da möchte ich dir persönlich ein Kompliment machen. Du hast einen Bericht im Gnadauer Verband veröffentlicht als Präses, in dem du ganz glasklar auch an die Freikirchen, an alle Gruppierungen, an alle, die uns in der evangelischen Kirche verbunden sind, zu sagen, da wo Closed Shops entstehen, aufpassen, da wo Closed Shops entstehen, bitte achtsam schauen, dass Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene in Beratungs- und Seelsorgeverhältnissen, dass sie alle den Schutz bekommen, den sie haben müssen. Und diesen Vertrauensraum wieder zurückzugewinnen, du merkst, das ist einfach großer Ansporn für die Zukunft. Ja.
Das treibt dich unwahrscheinlich um, bewegt uns alle und zugleich sagst du zu Recht, es hat sich in unserer Kirche noch nicht genug verändert, weil wir ja im Grunde davon ausgehen müssen, trotz all dem, was sich getan hat, an Schutzkonzepten, Prävention, mit Interventionskonzepten, mit Sensibilisierung, dass dennoch, dass es auch eine Gegenwart ist. Also dass all das immer noch geschieht. Und das betrifft ja alle. Es betrifft alle Ebenen. Es betrifft auch alle Frömmigkeitsformen. Es ist überall zu Hause und das hat etwas zutiefst Abgründiges, hast du gesagt. Kirsten, jetzt will ich nochmal eine Frage nachschieben an dich persönlich. Du hast dich diesen Herausforderungen gestellt. Du hast einen bemerkenswerten Bericht vor der EKD-Synode abgegeben. Du hast damit sehr viel Respekt und eine tiefe Hochachtung gefunden. Du hast dich den Menschen gestellt, auch den Medien und der Öffentlichkeit gestellt. Und das über Jahre hinweg. Und dann ist es trotzdem dazu gekommen, dass du hart kritisiert worden bist, auch von Betroffenen. Und das ist etwas, was dich auch sehr verletzt und getroffen hat. Das liegt schon ein bisschen zurück. Aber kannst du uns da noch mal ein bisschen Einblick geben, wie du damit umgegangen bist, wenn Menschen, deren Ergehen dich zutiefst berührt, aufwühlt und wo du Konsequenzen ziehst, eigentlich so weit, wie es irgendwie gehen kann, in all dem, was du tust. Und es ist dennoch nicht genug. Und du kriegst den Vorwurf, eigentlich geht es doch nur darum, die Institution Kirche zu schützen.
Es ist anstrengend, vor allem das, weil ich verstehen kann, ich kann es verdammt noch mal verstehen, warum diese Wut noch da ist. Mhm. Und dass ich natürlich dann nicht als Person Kirsten Fehrs angegriffen werde, sondern dass ich als Institutionsvertreterin angegriffen werde, die für vieles steht, was eben auch nicht gelingt. Das verstehe ich einfach. Das verstehe ich auch emotional. Und ich kenne ja auch manche Betroffenen, mit denen ich dann ja in den Kontakt gegangen bin und versucht habe, zumindest etwas verständlich zu machen. Das gelingt mal besser, mal schlechter. Und du hast es eben wirklich bisweilen mit so verletzten Menschen zu tun, dass sie mit dieser Kirche nichts und gar nichts und niemals wieder irgendwas zu tun haben wollen. Und natürlich alles unter dem Aspekt des Misstrauens betrachten. Also du kannst es einfach dann nicht richtig machen. So. Und das ist auch in Ordnung. Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle oder ich muss an dieser Stelle dann die Einsicht haben und sagen, das musst du aushalten, du kriegst es nicht gelöst. Emotional, wenn es sich häuft, sag ich mal, also wenn es oft kommt, wenn es hart kommt und vor allem, ich stehe ja in einer Öffentlichkeit, in der auch eine gewisse Ungeschütztheit da ist. Und dann gibt es so ein Maß, wo ich es manchmal ganz schwer aushalte. Und das hilft alles nichts, wie wir in Hamburg sagen, da musst du dann irgendwie durch. Aber es für die Sache selber lohnt es sich. Und das wiederum gibt mir immer wieder auch so eine Hoffnungskraft zu sehen, wie viel dann auch mal gelingt. Und deshalb appelliere ich immer so an viele, nehmt euch dieses Themas an, dann lohnt sich, dann kann man das auch aushalten oder kann ich es anders aushalten.
Und weißt du, ich glaube, es braucht für unsere Kirche auch jemand, der oder die es aushält, auch an öffentlicher Stelle. Ich sage jetzt einfach mal auch dafür danke, dass du da ganz viel ausgehalten hast. Es ist ja nicht so ganz einfach und vergnügungssteuerpflichtig, wir hatten es vorher schon von Lust oder Last, Bischöfin zu sein in diesen Zeiten, wo die Kirche jetzt auch so massiv zurückgeht, die Austrittszahlen und alles. Wir kommen aber nicht ganz vorbei heute. Es gab ja diese Studie, die Freiburger Studie, dass die Kirchenmitgliederzahlen im Vergleich zu 2017 bis ins Jahr 2060 sich halbiert haben werden. Das war 2017, aber inzwischen hat sich dieser ganze Prozess so beschleunigt, dass wir sagen müssen, das neue 2060 ist 2040. Es geht viel schneller, es ist viel rapider, wir sind auf einer schiefen Ebene, es ist wie eine Rutschbahn mit den Austritten. Wir werden eine Kirche, die massiv kleiner ist. Was sind Hoffnungszeichen? Welches siehst du?
Ich sehe eine tolle Jugendarbeit. Ich war jetzt gestern bei den Pfadfindern. Die haben steigende Zahlen. Also ich will das jetzt nicht beiseite räumen, aber versteht ihr, der Blick darauf, was alles runtergeht, den Bach, macht es für uns, die wir in den Gemeinden sind, nicht wirklich einfacher, sondern einmal auch zu gucken und zu sagen, wir sind eine Gruppe von 18 Millionen in Deutschland und dann nochmal 20 Millionen Katholiken dazu. Also Christenmenschen sind jetzt nicht derer nur wenige. Ja, es ist ein deutlicher Unterschied zu vor 30 Jahren.
Absolut, ja.
Aber wir dürfen nicht übersehen, dass im Moment überhaupt Institutionen 0,0 Rückwirkung, also Wirkung haben.
Im Trend liegen und so gefragt sind.
Absolut null im Trend, weil viele überhaupt nicht mehr in diesem Vereinzelungsmodus, viele nicht mehr erkennen, dass Institutionen, die ja das Recht des Schwächeren stark machen. Das ist unsere Aufgabe als Institution Kirche, für die mit einzustehen, die letztlich auch manchmal gar nicht unsere Mitglieder mit sind. Das wissen aber wenige. Und dass wir nur durch eine Solidargemeinschaft wirklich die Arbeit machen können, die für viele extrem wichtig ist, in diesem Sozialstaat auch. Also von Kitas angefangen, Pflegeheimen und so weiter. Natürlich gibt es viel Drittmittelfinanzierung, aber glaubt doch die Dinge nicht, dass dort, wo Trägerschaften, Personal, wo alles das übernommen wird von Kirche, was auch eine Wertegrund in sich trägt, dass das nicht mit Kirchensteuern, Mitteln mit unterstützt würde. Und das macht mich manchmal so verzweifelt, wie wenig die Leute wissen, was evangelische Kirche ist oder was überhaupt Kirche macht.
Was von Kirche getragen wird und eigentlich jeder kennt, aber was nicht deutlich wird.
Ja, und es wird dann immer zurückgespiegelt, ihr müsst es deutlicher machen, öfter sagen und so. Und dann sage ich, ja, ich mache den ganzen Tag nichts anderes, aber vielleicht könntet ihr da unterstützen.
Ich finde übrigens ganz...
Weil es liegt eben nicht nur an den Bischöfinnen und an den Präses, sondern wir brauchen einfach die Basis mit, die auch ein bisschen tapfer bleibt und sagt, Leute, wisst ihr eigentlich, was das bedeutet? Jeden Monat kriegt ihr eure Ausgetretenen vorgelesen. Und das ist ein richtig blödes Gefühl für die Kirchengemeinderäte. Man merkt auf einmal, wer hält sich nicht mehr zu uns und es entsteht ein Schuldgefühl. Und bitte habt dieses Schuldgefühl nicht, aber guckt nochmal ansprechen. Also es geht nicht so sehr darum, jemand dann wieder zurückzuholen oder so, sondern zu fragen, was ist es? Und auf die Leute nochmal mehr zuzugehen, wissend, dass es auch vieles Vergebliche gibt, aber wir sind Christenmenschen, die auch dem Vergeblichen immer einen eigenen Akzent von Würde und von neuen Aspekten und von neuer Hoffnung immer entgegensetzen kann.
Ja, man kann ja auch sagen, kann Liebe eigentlich vergeblich sein, da
so
wo wir sie investieren und einsetzen?
Das hast du jetzt schön gesagt. Mir fehlte eben, ehrlich gestanden, der richtige Abschluss des Satzes.
Darum reden wir ja gemeinsam. Ich finde aber auch diesen Blickwechsel wichtig, dass wir nicht nur auf das sehen, was zurückgeht, sondern eben Gründungen, agile, neue Initiativen sehen. Und die werden klein sein. Das sind nicht immer die großen Aktionen, aber da sehen wir auch, wie etwas wächst. Nicht umsonst sind in der Bibel die Gleichnisse vom wachsenden Saatkorn immer wieder da fürs Reich Gottes. Mhm. Den Blick für das Kleine zu haben und das schätzen, das mag uns auch gut tun als große Institution.
Und ich glaube, Steffen, dass wir hier auf diesem Kirchentag zum Teil 150.000 Leute waren, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass die Gemeinschaft trägt. Also vor Ort zu sein, ist manchmal echt mühsam. Mhm. Und da fragt man sich manchmal, kriegen wir es alles noch hin? Ist mir wohl bewusst. Und Kirchentag hat deshalb diese so wichtige Funktion, dass wir im gemeinsamen Singen, im gemeinsamen Beten wieder erfassen, was der Sinn dieses...
Ja, und ein bisschen große Gemeinschaft erleben. Es tut ja auch mal logisch. Gut. Es ist auch eine Wohltat. Kirsten, zu diesem Podcast gehört eine kleine Rubrik, die heißt Hoffnungslose. Zwischen uns steht ein Glas. Darin sind lauter bunte Lose. Und ich bitte dich mal, eines zu ziehen.
Blöd.
Und einfach das Los wegzuziehen. Und da steht irgendein Zitat drauf. Ich weiß nicht, welches. Das kann ein Bibelspruch sein. Das kann ein Philosophenzitat sein.
Ich habe sonst immer Nieten.
Es sind keine Nieten, aber es sind auch so ein paar Glückskeksworte dabei. Lies mal vor und dann kommentiere es. Irgendwas mit Hoffnung hat es zu tun.
Kuno Roth, Chemiker und Schriftsteller. Hoffnungslos, die Welt verändern zu wollen. Verantwortungslos, es nicht zu versuchen.
Ach ja. Ich nehme erstmal keinen Widerspruch von dir wahr.
Nein, überhaupt nicht. Ich hatte gestern, ist mir eingefallen bei der Veranstaltung von Eckart von Hirschhausen, dass es von Dorothee Sölle dieses wunderbare Wort gibt, da kann man nichts machen, ist ein gottloser Satz.
Mhm.
Das finde ich einen richtig klugen Satz. Und wir können wirklich unglaublich viel machen. Jeden Tag kannst du etwas verändern und dass wir lieben, beten, hoffen, auch mal uns überraschen lassen, nach dem Neuen suchen, das Alte bewahren. Wir können einfach unglaublich viel machen in dieser total brechenden Welt, was dem Zusammenhalt dient. Und das,
also du weißt,
von
das
sich
ist
selber
mir ja,
zu sagen.
Das ist mir ja das Urherzensanliegen. Deshalb gibt es diesen Podcast Hoffnungsmensch. Aber ich will dich trotzdem fragen, wenn wir sehen, wie die Welt aus den Fugen gerät, der Trumpismus, der um sich greift, der Populismus. Ich muss gar nicht so viele Stichworte nennen. Es gibt schon auch Gründe, hoffnungslos zu werden. Was lässt dich trotzdem hoffen für diese Welt? Dass sie Gott nicht loslässt, dass es Verheißungen gibt, das würde ich alles nennen. Aber manchmal sind die so weit weg. Was lässt dich agieren? Und auch so eine, weißt du, so eine realistische Hoffnung haben, dass wir als Kirche eben auch nicht nur so am Spielfeld dran stehen und es besser wissen und ein paar gute Tipps geben, sondern etwas sagen, was Wirkung zeigt und was wirklich etwas, einen Unterschied dann macht.
Steffen, wenn du dich von dem Schmerz berührt fühlst, den wir durch das, was Menschen in Kriegen, davon gibt es jetzt unglaublich viele. Wir haben gestern den Friedensgottesdienst gehabt und nochmal deutlich gekriegt, dass sich die Kriege und die Opfer von Kriegen verdoppelt haben.
Wahnsinn, ja.
Und dass den Schmerz zuzulassen und nicht durch die Menge der schlechten Nachrichten abzustumpfen. Und den Schmerz zuzulassen ist für mich eine ganz besondere Form von nicht am Spielfeldrand stehen, sondern gerade zu beten für die, die es im Moment für sich nicht schaffen können. Die Menschen ins Gebet nehmen, die einfach nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist. An die denken, wo sich die Verhältnisse ändern sollen. Also für mich ist das Gebet eine ganz, ganz große Kraft, auch in dieser Hilflosigkeit oder Vergeblichkeitsgefühl, aus dieser Ohnmacht rauszukommen. Der Christus ist auferstanden, dass wir mit unserer Hoffnung die Angst nicht siegen lassen. Und ich glaube, dass das geht. Ich glaube, dass das große Wort vom Fürchte dich nicht dadurch lebt, dass wir gerade mitfühlen. Und wenn du mitfühlst, dann verändert es dich. Und in dem Moment möchtest du nicht, dass es das Leiden der anderen so unwidersprochen weitergeht. Also ich empfinde eher, dass wir mitten in dieser Gesellschaft den Widerstand stärken gegen die Angst.
Das war jetzt eigentlich schon ein Schlusswort, ein echtes Hoffnungswort. Aber dieser Podcast endet immer mit drei Satzanfängen, die ich dir gebe und die ich dich bitte zu vollenden. Erster Satz. Für eine kleiner werdende Kirche wünsche ich mir vor allem,
dass sie sich nicht bange machen lässt, sondern wirksam bleibt und, na, du weißt schon.
Hoffnungsvoll halt, ne?
Nein, also dieses, wir werden zwar ärmer und kleiner, aber wir ziehen uns nicht zurück.
Großartig. Wir wissen schon, ja. Mutig, stark, beherzt, das ist ein gutes Motto, denn
im Moment ist zu viel Angst, Kraftlosigkeit und Verzagtheit in der Welt und auch in unserem Land. Und wenn es eine Zeitansage gegeben hat auf dem Kirchentag, dann jetzt. Wir brauchen mehr Herz, Kraft und Mut. Jawohl.
Und letzter Satz. Wenn ich meinen 100. Geburtstag feiere, also du, ja?
Ja, das habe ich schon verstanden.
Dann will ich zurückblicken und sagen,
es ging in meinem Leben nie darum zu sagen, dass die Hoffnung zuletzt stirbt, sondern dass sie zuallererst lebt.
Ach, danke dir. Liebe Kirsten, du bist ein Hoffnungsmensch, eine Hoffnungsbischöfin. Danke, dass du heute da warst. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute, Gottes Segen, viel Hoffnung und Zuversicht. Und genau das wünsche ich euch auch, dass ihr immer so ein Stück Himmel im Herzen habt, wie es im Untertitel dieses Podcasts heißt, Hoffnungsmensch. Eine Hoffnung, die euch trägt, auch wenn Kirchentag irgendwann vorbei sein wird. Und wenn ihr mögt, dann klickt doch mal rein auf hoffnungsmensch.de, bei Spotify, Instagram. Folgt uns. Es gibt noch ein paar andere Folgen, nicht so live wie diese hier, aber auch immer hoffnungsvoll. Ich wünsche euch alles Gute und viel Freude beim Weltverändern.